Rede des Monats. Universitätsbibliothek Freiburg.
Gerhard Ritter hielt seinen Vortrag Presse und öffentliche Meinung in historischer Sicht am 19. Januar 1963 auf der Tagung der Katholischen Akademie der Erzdiözese Freiburg Pressefreiheit, Presseverantwortung. Hintergrund der Tagung war die sogenannte Spiegel-Affäre. Zum zeitgeschichtlichen Hintergrund aus zeitgenössischer Sicht ist zum Beispiel die Kommentierung des Staatsrechtlers und Politikwissenschaftlers Theodor Eschenburg heranzuziehen, auf die Ritter Bezug nimmt. Theodor Eschenburg, die Affäre, eine Analyse, Protokolle der Spiegeldebatten des Deutschen Bundestages, Hamburg 1962.
Und so möchte ich auch alles, was ich heute zum unmittelbaren Tagesgeschehen zu sagen habe, nur so verstanden wissen, als die Meinung eines schlichten Staatsbürgers. Aber ich will mich mit dem Aussprechen solcher Meinungen und Urteile nicht begnügen, sondern ich will mich bemühen, durch einige historische Betrachtungen zum Verständnis der historisch-politischen Situation beizutragen, in der wir uns heute nach meiner unmaßgeblichen Meinung befinden. Und ich glaube damit, mit solchen historischen Betrachtungen eine legitime Tätigkeit auszuüben, insofern als wir das Verbreiten historisch-politischer Einsicht ja wohl die Berufsaufgabe des Historikers ist oder jedenfalls sein sollte. Nun, über die ungemein große Bedeutung diese der sogenannten öffentlichen Meinung für den modernen Staat, aber auch für den Staat in aller Geschichte, braucht man nicht lange zu reden. Das Kernproblem staatlichen Lebens ist ja immer und überall die Frage nach der Autoritätsbildung. Wie bildet sich politische Autorität? Wie begründet sie sich und wie behauptet sie sich? Das ist das erste aller historisch-politischen Probleme. Das zweite, nicht minder wichtige, wie wird diese Autorität kontrolliert, also vor Missbrauch behütet? Politische Autorität ruht nur in Ausnahmefällen auf bloßem Machtbesitz, bloßer Waffengewalt, bloßem Terror. Ein gesundes staatliches Leben gedeiht nur da, wo öffentliches Vertrauen in irgendeinem Grade hinzukommt. Sogar der Terrorist bedarf einer ihm ergebenen Gefolgschaft, die auf seinen Stern vertraut und die ihm als Werkzeug zur Macht sich zur Verfügung stellt. Vertrauen zur Führung ist also zu allen Zeiten unentbehrlich, der Kern alles staatlichen Lebens. Vertrauen ist aber immer die Sache der öffentlichen Meinung. Da besteht aber nun, wie mir scheint, ein gewaltiger Unterschied zwischen dem vordemokratischen Staaten der älteren Neuzeit und den demokratischen Staaten der neuesten Zeit. Erstens, im vordemokratischen Staat haben wir es mit anderen Trägern der öffentlichen Meinung zu tun als im modernen demokratischen Staat. Und zweitens, im vordemokratischen Staat sind die Motive des Vertrauens andere als im modernen demokratischen Staat. Zum Ersten, im vordemokratischen Staat beschränkt sich die politische Meinungsbildung und das politische Interesse auf eine relativ enge Schicht, auf eine Oberklasse der Bevölkerung, im Mittelalter genannt die Majores et Meliores, die Ständevertreter der älteren Neuzeit, das heißt also Adel, hoher Klerus und Großbürgertum. Das ist die traditionell politische Schicht. Es ist, wie man in Frankreich sagte, die Classe disponible, die verfügbare Klasse. Leute also, die Zeit, Geld, Muße und auch Interesse, konkretes Interesse haben am politischen Geschäft. Die Geld und Zeit und Lust haben in London oder in Paris Monate zuzubringen in eigenem Hause, in die Politik zu treiben, womöglich am Hof zu verkehren, ihrem Familienclan mit guten Staatsgründen zu versorgen und so weiter. Die Classe disponible bedarf nur sehr begrenzt der Presse. um öffentliche Meinung zu bilden. Denn sie kennt sich und kann es auch ohne Presse. Die politische Presse besteht mehr in gelegentlichen Pamphlets, wie man England sagt, das heißt in Flugschriften, wie man sie im 17., 18. Jahrhundert massenhaft hat. Flugschriften, nicht aber in Tages- oder Wochenzeitungen. Tages- und Wochenzeitungen dienen mehr zur Unterhaltung und vor allem zur Nachrichtenverbreitung, daher der Name Newspaper. Aber nicht eigentlich zur politischen Meinungsbildung. Die große Masse der Bevölkerung ist politisch völlig uninteressiert, hat es nur mit materiellen Sorgen zu tun und lokalen Interessen. Mit Alltagssorgen also. Heute kommt dazu der Sport. In angelsächsischen Ländern offenbar heute noch dieser Zustand weitgehend erhalten. Jedenfalls ist mir immer aufgefallen, wenn ich in Amerika oder England reiste, die merkwürdige politische Apathie der Masse der Zeitungsleser. Sie lesen nur Blättchen, die wir als Käseblättchen empfinden dürften, lokale oder aber Sensationsblättchen niederster Sorte. Und da ist ein auffallend scharfer Unterschied zwischen der großen Masse der Leserschaft und den wenigen Blättern der oberen 10.000, wie also Times oder mancher The Guardian und dergleichen. In England ist ja auch bis heute noch, oder bis ins 20. Jahrhundert jedenfalls, Adel und Großbürgertum trotz des Elends der Industriemassen von merkwürdig großem Vertrauen doch getragen worden auf diese Klasse disponibel. In den USA hat es einen solchen Adel gegeben, das sind es wohl, wie es scheint, vor allem die Schicht der politischen Manager, die das Vertrauen haben. Nun, im heutigen Deutschland ist das offenbar doch anders. Die Politik, so scheint es mir, hat in der Epoche des zwei Weltkriege und der Hitlerzeit sich so sehr zur Lebensfrage, zur sehr massiven Lebensfrage für jeden Einzelnen entwickelt, dass die politische Atapie keine Rede sein kann. Die Presse ist also bei uns viel wichtiger und viel politischer, ihrem Inhalt nach. Davon ist noch zu reden. Freilich wird sie ja weitgehend heute in der politischen Meinungsbildung durch das Fernsehen, wie es scheint, verdrängt, die eine Monopolstellung gewinnt. Das sind aber alles erst Erscheinungen des demokratischen Zeitalters. Zum Zweiten, im vordemokratischen Staat ist das Problem des politischen Vertrauens zur Führung längst nicht so heikel wie in der modernen Massendemokratie und ist auch nur sehr begrenzt von der Haltung der Presseorgane bestimmt. Autorität, Autoritas, Vertrauen ruht nicht wesentlich auf den wechselnden Tagesmeinungen der Regierten, sondern auf all dem geschichtlichen Herkommen. Auf dem ehrwürdigen Glanz der alten Monarchien, aber in England auch auf dem ehrwürdigen Glanz der großen Adelsfamilien. Dazu kommt die geheimnisvolle religiöse Weihe, das Charisma der berufenen Herrscherfamilie, die von Gottes Gnaden ihre Macht hat. Dinge, von denen ja auch in England noch manches erhalten ist. In Deutschland haben wir noch im 19. Jahrhundert ein kaum erschüttertes Vertrauen dieser Art auf die althistorischen Monarchien, wie das Revolutionsjahr 1848 besonders deutlich zeigt, denn es gab ja nur hier in Baden, und zwar speziell nur in Südbaden, komischerweise, eine republikanische Bewegung, trotz aller Aufregung über die Regierung. Die Monarchie repräsentiert die Staatsidee schlechthin und steht als solche jenseits aller politischen Kritik und alles Parteienstaates, auch staatsrechtlich unverantwortlich, unabsetzbar. In England ist davon auch noch etwas erhalten, obwohl die Kritik auch da manchmal jetzt anfängt, sich unehrerbietig gegenüber dem Träger der Krone oder Trägerin der Krone zu äußern, ist das doch die Ausnahme. Kritik gilt nur der Regierung. Und das sind diese Unterscheidungen zwischen dem Repräsentanten der Staatsidee und der Regierung ist ja, dass die Staatsgewalt stabilisiert werden soll, was wir auf dem Kontinent bekanntlich nachgeahmt haben in der Figur des republikanischen Präsidenten, der grundsätzlich nicht selber Regierungschef sein soll. Freilich ist auch dieses Prinzip dann durchbrochen worden in Deutschland durch Hitler, der Führer und Reichskanzler war. In Frankreich haben wir heute de Gaulle, der zugleich Ministerpräsident und Staatspräsident ist. In den USA war es immer so, dass der Präsident seine eigene Regierung auch präsidiert und zugleich er Präsident des Staates ist, mit sehr weitgehenden praktischen Konsequenzen. Immerhin, da wo noch etwas besteht von diesem Glanz der Krone oder auch dem freilich dann sehr schwach gewordenen Glanz der Stellung des Staatspräsidenten, da gründet sich der Stolz auf den Staat oder findet der Stolz auf den Staat und auf die glänzende Repräsentanz des Staates, wie vor allem in England, ein starkes Moment des Vertrauens. Aber diese gewaltige Stütze der politischen Autorität, die Ehrfurcht vor dem historischen Hierkommen, vor dem Altehrwürdigen, geht im politischen Leben Europas seit dem 18. Jahrhundert mehr und mehr verloren. Die rationalistische Staatsphilosophie des 18. Jahrhunderts fragt nicht mehr nach dem Altehrwürdigen, sondern nur noch nach der rational-zweckmäßigen. Altes Ehrkommen, das ursprünglich als gut galt, als gutes, altes Recht, als altbewährt, als Vätersitte, das ist vermutlich nun bei genauerer Prüfung alter Unfug nach der Ansicht des rationalistischen Staatsdenkers, alter Unfug, der endlich abgeschafft werden muss. Uns entsteht der Begriff des Fortschritts im Gegensatz zur Reaktion, zum Antiquierten und zu allem Altem herkommen. Das wird der beherrschende politische Begriff, der Begriff des Fortschritts. Die politische Welt wird grundsätzlich unhistorisch. Ja, wenn nicht geradezu antihistorisch. Dem Altherkömmlichen und der historischen Autorität gegenüber herrscht nicht mehr grundsätzliches Vertrauen, sondern grundsätzliches Misstrauen. Grundsätzliches Misstrauen gegenüber jeder bestehenden Autorität wird schließlich zum Kennzeichen der politischen Intelligenz. Die Intelligenz ist immer grundsätzlich fortschrittlich, also reformfreundlich, also misstrauisch gegen das Herkömmliche und gegen das Bestehende. Wahre politische Intelligenz ja steht grundsätzlich immer irgendwie links. Sie ist Linksintelligenz. Sie kann auch mal in Ausnahmefällen rechts stehen, das ist aber dann schon verdächtig. Denn alles, was konservativ ist, das heißt, was am Herkommen hängt, gerät von vornherein in Verdacht des Reaktionären, das böseste moralische Vorwurf, den man einem Menschen in der modernen Zeit machen kann. Was fortschrittlich ist, ist also links. Und was nun eigentlich links ist und was fortschrittlich ist, das wechselt natürlich mit den Zeitströmungen. Ende des 18. Jahrhunderts war es das Streben des Großbürgertums nach Gleichberechtigung mit dem Adel, nach Macht und Stärkung, Mitwirkung im Staate, das heißt also sogenannte bürgerlicher Liberalismus. Im 19. Jahrhundert war es das Gleichheitsstreben des kleinbürgerlichen Demokratismus und das Emanzipationsstreben der Arbeiterklasse des Sozialismus. Und darüber hinaus dann noch die sogenannte extreme Linke, sozialrevolutionäre Anarchismus oder auch der Kommunismus. Nun, das ist natürlich, was ich hier Ihnen vortrage, eine grobe Vereinfachung, gegen die Sie manches anwenden können. Aber hier kommt es mir nur darauf an, festzustellen, dass das Kernproblem aller Staatsbildung, die Bildung politischer Autorität, beruhend auf dem Vertrauen der sogenannten öffentlichen Meinung, unendlich viel schwerer lösbar geworden ist. Und dass jede politische Autorität unendlich viel zerbrechlicher geworden ist, durch Demokratisierung des modernen Staates. Erstens, die öffentliche Meinung ist nicht mehr bloß Sache der politischen Oberschicht einer Klasse disponibel, sondern der ganzen breiten Masse des Volkes oder jedenfalls doch der dieses Volk praktisch bestimmenden Massenpresse oder sonstigen Massenagitationsmittel. Zweitens, seit es keine historische Autorität mehr gibt, ist das grundsätzliche Misstrauen gegen alles Herkommen an die Stelle des Vertrauens auf das Überkommene getreten. Die ersten Linksintellektuellen, die als solche politisch bedeutend geworden sind, waren die Pariser Salonphilosophen, des 18. Jahrhunderts und der politisch wirksamste, weitaus wirksamste von diesen Salonphilosophen war bekanntlich Jean-Jacques Rousseau, der den revolutionären Mythos der Volonté générale, des Gemeinwillens, geschaffen hat und diesen Gemeinwillen als den einzigen vertrauenswürdigen Souverän proklamiert hat. Ohne mich hier auf die schwierige Frage einzulassen, wie weit nun die Schriften Rousseaus praktisch wirksam geworden sind in der Französischen Revolution selber, stelle ich nur fest, erstens, dass der Gang der Verfassungsentwicklung unserer modernen Staaten auch eine immer radikalere Verwirklichung des Prinzips der allgemeinen Volkssouveränität unter immer stärkerer Einebnung aller politischen Klassenunterschiede bewirkt hat. Dabei verschwindet die Heraushebung einer besonderen Klasse disponibel, die im System des ursprünglichen englischen Liberalismus eigentlich ganz unentbehrlich ist, einer politisch führenden Gesellschaftsschicht im Laufe des 19. Jahrhunderts und vor allem im 20. immer mehr, am frühesten in Frankreich, am spätesten in England. Das endgültige Verschwinden dieser Klasse disponibel bedeutet das Ende der großen Zeit des klassischen Liberalismus. Zweitens stelle ich fest, dass in der modernen Massendemokratie, in der wir heute leben, grundsätzlich jeder gleich viel im Staate mitzureden hat. Und dass deshalb die Bildung eines Gemeinwillens, das heißt einer einheitlichen öffentlichen Meinung, ebenso die schwierigste wie die dringendste Aufgabe aller Politik geworden ist. Schwierig, weil es sich um viele Millionen gleichberechtigter, vollberechtigter Staatsbürger handelt. Dringlich, weil ohne und gegen einen solchen Gesamtwillen überhaupt nicht mit Erfolg regiert werden kann. Drittens ist festzustellen, dass die größte Schwierigkeit der modernen Massendemokratie diese ist, eine stabile Regierung zu bilden, die imstande ist, auch größere, nur über längere Zeiträume hinweg durchführbare Pläne, Regierungspläne, Organisationspläne aufzustellen und durchzuführen, statt immer nur von der Hand in den Mund zu leben. Denn die politischen Stimmungen und Strömungen wechseln bekanntlich sehr rasch. Und somit wechselt auch das, was man als Gesamtwille, als Volkswille oder Gemeinwille bezeichnen kann. Wer heute oben auf ist, kann und von der allgemeinen Gunst getragen, kann morgen schon wieder gestürzt sein und in allgemeiner Verachtung. Die Instabilität des Regierens ist das besondere Kennzeichen der parlamentarischen Regierungsform, wo der Volkswille durch parlamentarische Parteien vertreten wird, die dann die Regierung stellen und stürzen können. Das gilt besonders bekanntlich für den Fall der Koalitionsregierungen ohne klare Verantwortlichkeit einer Partei. Nun, meine Damen und Herren, das alles, was ich Ihnen da sage, wird Ihnen längst bekannt sein, aber es muss hier doch im Zusammenhang des Themas besprochen werden. Die Frage erhebt sich, wie kann überhaupt eine zuverlässige, stabile Regierungsautorität entstehen, seit die historisch gewachsenen, Jahrhunderten verwurzelte und aus der religiösen Gehorsamspredigt verfestigte Autorität zerstört ist. Rein auf dem Boden schwankender Volksmeinungen. Dieser Zustand der völligen Zerstörung des historischen und der Begründung der Autorität auf den schwankenden Volksstimmungen ist in Frankreich in der großen Revolution von 1789 eingetreten, bei uns in Deutschland eigentlich erst seit 1918. Seitdem und somit ist die französische Geschichte des 19. und des 20. Jahrhunderts für uns besonders lehrreich und ich möchte sagen beispielhaft lehrreich und erlauben Sie mir darum, ein wenig darauf einzugehen. Die Geschichte zeigt nämlich, mit welchen Mitteln eine nicht historisch ererbte, sondern von der Volksmeinung geschaffene Autorität gewissermaßen künstlich erzeugt werden kann und erzeugt wird. In der Hauptsache gibt es da zwei Möglichkeiten. Erstens, die Predigt einer politischen Ideologie und zweitens in die Augen fallende spektakuläre Erfolge, besonders außenpolitischer und militärischer Art. In gewissen Fällen zur Festigung der Autorität auch noch das Mittel des Terrors, wie es schon Machiavelli gepredigt hat, das Mittel des Furchtverbreitens, Einschüchterung der Opposition. Politische Ideologien haben wir in der Hauptsache in der französischen Geschichte drei, auch bei uns ähnlich. Erst die Freiheitsideologie der Girondisten, liberale und liberaldemokratische Gedanken in verschiedensten Varianten. Zweitens die nationale Idee, das heißt das Ideal der Größe der Nation, der Grande Nation und der Einigung der Nation, une indivisible, der unteilbare Nation. Und dann drittens die sozialistische Idee in sozialdemokratischer Färbung oder in sozialrevolutionärer Form. Das Urbild der Freiheitsideologie, verbunden auch sehr bald mit der Nationalideologie, ist die französische Gironde, die freilich da in einen gewissen Kontrast tritt mit dem Gedanken der persönlichen individuellen Freiheit, seit die allgemeine Wehrpflicht eingeführt wird und die Verteidigung des heimischen Bodens jedem Staatsbürger zur Pflicht gemacht wird. Jedoch weiter in Widerspruch tritt zum Gedanken der ursprünglichen Freiheit bei, als losgeht mit der Eroberung des europäischen Kontinents für die Ideen der französischen Revolution und für Frankreich, aber dafür gibt es wieder die Parole Friede den Hütten, Krieg den Palästen oder wie man amerikanisch sagt, to make the world safe for democracy, also die Kreuzzugsidee. Damit haben wir auch schon Übergang zum zweiten Weg der Verfestigung moralisch-politischer Autorität, nämlich spektakuläre militärische und außenpolitische Erfolge. Dafür ist ja nun Napoleon das berühmte Beispiel, der nun seine Autorität auf seine Schlachtensiege im Wesentlichen begründet. Der Mythos vom Volkswillen wirkt so stark, dass die Gegensätzlichkeiten dieser Ideologie zwischen Freiheits- und Friedensgesinnung einerseits, militärischem Machtdrang und Zwang andererseits einander überwunden werden können. Ja, sogar ein Terror möglich ist. Der Volkswille, wenn er sich in einer Person verkörpert, wie es schon bei Robespierre der Fall war oder bei Danton der Fall war, kann dann auch Terror ausüben, Furcht erwecken. Der Volkswille ist ja unfehlbar. Er ist absolut unfehlbar. Er ist der Wille des Volkes, gegen den es keine Berufung gibt. Und so kann dann der Volksbeauftragte oder Volksführer einen modernen Absolutismus, der radikalen demokratischen Absolutismus, durchsetzen, den Widerstrebenden aus der Volksgemeinschaft ausschließen, entweder durch das KZ oder durch den Tod. Nun, das alles ist natürlich nur möglich, und das ist für uns jetzt wichtig, dank einer enormen Politisierung des ganzen Volkes, mit Hilfe der politischen Publizistik. Erst im 19. Jahrhundert wird die Zeitung vom Newspaper und Unterhaltungsblatt zu einem politischen Erziehungs- und Bildungsmittel. Zunächst in der Form der politischen Wochenschrift oder Monatsschrift, später auch der Tagesschrift, wie sie ja in der modernen Zeit der Tageszeitung, die täglich mehrmals erscheinen kann. Dazu kommen dann später noch das Radio und das Fernsehen, was noch viel schneller eingesetzt werden kann als die Tagespresse. Damit ist aber nun, und darum sage ich es, damit ist nun auch die ungeheure, unabsehbare politische Verantwortung der modernen Publizistik in Presse, Rundfunk und Radio deutlich geworden. Die öffentliche Meinung existiert überhaupt nur dank dieser Tätigkeit der Publizisten jeder Art, freilich auch der Volksredner, insbesondere der parlamentarischen Berufsredner oder der politischen Clubs, wie sie Jakobiner waren. Damit ist auch eine ungeheuer gesteigerte Dynamik des politischen Lebens eingetreten, wo es wirklich gelingt, eine Vielmillion zu einem politischen Volkswillen, zu einer Volonté générale zusammenzuschmieden, wird eine enorme politische Stoßkraft gewonnen, wie sie kein König der alten Zeit gekannt hat. Es wird dann da auch das am deutlichsten sichtbar durch den Fortschritt vom Kabinettskrieg der alten Zeit mit relativ sehr bescheidenen Mitteln geführt zum totalen modernen Volkskrieg und Dauerkrieg, der durch Jahre dauert und die Millionen selbst vernichtet. Auch die Gefährlichkeit des politischen Lebens wird enorm gesteigert. Frankreich hat im 19. Jahrhundert, wie Sie wissen, eine Revolution nach der anderen erlebt. 1830, 1848, 1851 Staatsstreik Napoleon, 1871 die Pariser Kommune. Nach und nach sind in diesen Revolutionen alle Ideologien mehr oder weniger verbraucht worden. Alle ihre Prediger, das heißt alle Parteien, haben reichlich Gelegenheit gehabt, sich öffentlich zu blamieren und sind alle mehr oder weniger unglaubhaft geworden. Die Dritte Republik nach 1873 galt den politischen Literaten jener Zeit nur noch als die Republik der Kameraden, das heißt die Republik der Geschäftemacher, der Schieber, die sich in die Hände arbeiten. Enorme Korruptionsskandale jagten sich, der Panama-Skandal, Dreyfus-Skandal sind die bekanntesten, und die Pariser Linksintellektuellen versäumten nicht, sondern waren fortdauernd bemüht, diese Skandale auszubeuten zur Sensation. Ein allgemeiner politischer Skeptizismus wurde auf diese Weise in Jahrzehnten regelrechter fortgesetzter öffentliche Kritik an solchen Skandalen die Normalstimmung des französischen Bürgers. Die ungeheure Instabilität der ewig wechselnden Koalitionsregierungen infolge ewiger neuer Misstrauensvoten der politischen Geschäftemacher, die alle einmal auf Ministersessel kommen wollten, ist ja bekannt. Die Regierungen der Dritten Republik sind eifrig bemüht gewesen, nachdem die Ideologie versagte, durch spektakuläre Erfolge der Außenpolitik das schwankende Fundament ihrer Macht wieder zu stärken. Das, die wichtigste dieser außenpolitischen Unternehmungen ist ja dann das Militärbündnis mit Russland gewesen, 1892-94, begründet, um Frankreich wieder zu einer Großmacht von Ansehen werden zu lassen. Ein Bündnis, das dann bekanntlich in den Weltkrieg mit hineingeführt hat, jedenfalls Frankreich in einen an sich als reinen Balkankrieg begonnenen oder gedachten Krieg hineinführte, schließlich zum Triumph von Versailles. Aber auch damit ist doch keine dauerhafte Festigung des öffentlichen Vertrauens erreicht, sondern auch die nationale Sammlungsparole, die im Ersten Weltkrieg so sehr zog, verlor ihre Zugkraft. Erstens, infolge der unmenschlichen Opfer des Krieges und doch schließlich am Ende nur ein Sieg mit Hilfe der ganzen Welt. Zweitens, die französischen Nachkriegsregierungen bemühen sich, eine französische Hegemonie in Europa zu behaupten und Deutschland gegen die Revisionsbereitschaft Englands von immer von neuem zu demütigen, was dann zu einem furchtbaren Rückschlag bekanntlich seit 1933 geführt hat. Dass hinter diesem Hegemoniestreben und diesem Bedürfnis nach spektakulären Erfolgen kein echtes Kraftbewusstsein steckte, war schon 1936 der Welt erkennbar, als man die Rheinlandbesetzung Hitlers passiv hinnahm. Man hatte auch keinen echten Kampfwillen mehr, um die Macht zu behaupten. Das zeigt sich in der völlig mangelhaften, veralteten Rüstung. Man verkroch sich dann in die Schützengräben, in den Maschinenwall und suchte Deckung in allen möglichen Kompromissverhandlungen, vor allem ja dann in Prag, in München 1938, als die Sicherheit der Bundesgosse einfach fallen gelassen wurde. Die Folge war 1940 der Zusammenbruch in wenigen Wochen, weil kein Vertrauen mehr da war. Kein Vertrauen mehr in die eigene Kraft, kein Vertrauen mehr in die eigene Regierung. Die Skepsis hat alle Vaterlandsglauben, alle Kampfbereitschaft zerfressen. Die Wirkung des politischen Nihilismus der Linksintellektuellen, die sich in Frankreich vielfach Kommunisten nennen, ohne zu wissen, was Kommunismus eigentlich darstellt, die Wirkung dieser skeptischen Versetzung ist in den Ereignissen von 1940 aber nun wirklich mit Händen zu greifen. In der antinationalistischen Propaganda auch der Volksschullehrerschaft, der Syndikalisten, in den Kasernen und so weiter. Die Parole der nationalen Größe wurde dann grausam widerlegt, außerdem noch durch den unaufhaltsamen Verfall des Kolonialimperialismus, trotz maßloser Blutopfer und ohne eigentlich sichtbaren Nutzen dieser Blutopfer. Heute ist es denn so weit gekommen, dass die Vierte Republik, die nach dem Krieg entstand, kein Vertrauen mehr hatte und dass de Gaulle eine Art von Cäsarismus errichten kann, weil niemand mehr an die Leistungsfähigkeit parlamentarischer Parteiregierungen glaubt, weil das Vertrauen für die parlamentarische demokratische Regierungsform endgültig zerstört scheint. Alles klammert sich an den einen Mann, der Frankreich vielleicht noch aus dem Chaos retten kann, einen freilich schon recht alten Mann und einen Mann, der doch, wie wir jetzt im Moment gerade empfinden, in uns antiquiert erscheinenden nationalen Vorstellungen des vorigen Jahrhunderts Frankreichs Größe weitersucht. Nun, die Betrachtung dieses Verlaufs der neueren französischen Geschichte scheint mir für uns Deutsche doch sehr lehrreich. Wir haben einen guten Teil dieser Entwicklung gewissermaßen im abgekürzten Verfahren hinter uns gebracht und sind an einem recht gefährlichen Punkt dabei angelangt. Die Weimarer Republik hat bekanntlich niemals es fertiggebracht, die althistorische, durch den Kriegsausgang zerstörte moralische Autorität der Monarchie, das heißt das Vertrauen der Nation, ganz für sich zu gewinnen. Sie hätte sie es auch fertigbringen sollen, da sie weder eine neuartige Ideologie zu predigen hatte, die noch als modern, als ganz überwältigend empfunden würde, noch unter dem fortdauernden Druck des Versailler Vertrags von 1919 spektakuläre außenpolitische oder sonstige Erfolge erringen konnte. Was sie positiv leistete, war, wie ich nicht versäumen möchte hinzuzufügen, sehr achtenswert, sehr anerkennenswert, aber für die Masse nicht eindrucksvoll genug. So boten ihre ewig wechselnden Koalitionsregierungen das Bild der Instabilität und der Ohnmacht selbst. Die Nation aber sehnte sich danach, wieder an sich selbst und ihre Zukunft glauben zu können. Das ist der eigentliche Grund dafür, dass die Wählermassen dem Prediger eines fanatischen Zukunftsglaubens und einer neuen nationalen Größe zufielen. Die Ideologie von Weimar aber, das Ideal eines parlamentarisch regierten Parteienstaates, verdämmerte beinahe unbemerkt. Die Republik von Weimar ist nicht etwa gewaltsam zerstört worden, sondern gleichsam lautlos in sich zusammengesackt, weil niemand ernsthaft bereit war, für ihre Erhaltung sein Leben in die Schande zu schlagen. Und jede Rede von parlamentarischer Freiheit im Frühjahr 1933, die ich in Erinnerungen schrecklicher Art in Verhaltung mit Parteileuten damaliger Zeit noch genau weiß, völlig veraltet, völlig unbegreiflich erschien. Was Hitler predigte, war ein neuer Glaube, eine Art von Religionsersatz, die Selbstvergötzung der Nation. Damit riss er die Massen zu der weitaus größten Kraftanstrengung fort, die jemals das deutsche Volk für machtpolitische Ziele aufgebracht hat. Als nun diese Anstrengung, die schließlich zu einem verzweifelten Krampf wurde, in einer äußeren Katastrophe ohnegleichen endete, war auch die Ideologie des Nationalismus gründlich verbraucht, ja mehr als das, schwerstens diffamiert. Wer es miterlebt hat, wird sich mit mir noch genau der bangen Furcht erinnern, der wir 1945 in die Zukunft blickten. Wie sollte aus diesem ruchlosen Missbrauch, wie sollte nach diesem ruchlosen Missbrauch guten politischen Willen und vaterländischen Opferbereitschaft, nach dieser totalen Kompromittierung aller Parteiideale und fast aller öffentlichen Autoritäten, auch Offiziere und Beamtenschaft und Jurisprudenz eingeschlossen, überhaupt jemals wieder ein haltbarer staatlicher Neubau möglich sein? Wie in aller Welt sollte eine zweite deutsche Republik allgemeines Vertrauen und Achtung gewinnen? Eine Republik, die erst nach mehrjährigem Vakuum mühsam und unter Aufsicht der Siegermächte entstand, kaum mehr als die Hälfte vom Gebietsumfang Vorkriegsdeutschlands umfasste und die sich selber als Provisorium betrachtete. Dass daraus etwas Achtbares zuletzt doch zustande gekommen ist, muss man schon als ein Wunder betrachten. Außenpolitisch kam uns die schreckliche Teilung der Welt in zwei große Machtblöcke insofern zu Hilfe, als wir die Vorhut der freien Welt gegen den Ostblock übernehmen mussten. Wirtschaftlich kam uns zu Hilfe die Einsicht Amerikas, dass immer wieder Aufbau Europas mit Hilfe des Marshallplans praktisch unentbehrlich war. Innenpolitisch kam uns zu Hilfe die Tatsache, dass wenigstens zwei große Potenzen des öffentlichen Lebens durch tapferes Aufrechtstehen und viele Martyrien sich die politische Achtung der Nation erhalten hatten, die christlichen Kirchen und die Führerschaft der Sozialdemokratie. Das Erstere hat den ebenso überraschenden wie überwältigenden Aufstieg der neu gebildeten christlichen Unionspartei zu einer großen führenden Volkspartei ermöglicht. Das Zweite, die Restauration der Sozialdemokratie in modernisierter Form. Da das Verblassen fast aller anderen Parteien zu praktischer Bedeutungslosigkeit plötzlich ein echtes Zwei-Parteien-System in der Bundesrepublik mit ganz klarer Verantwortung der Regierenden ermöglichte und da die Verfassungsbestimmungen des berühmten konstruktiven Misstrauensvotums eine fruchtbittere Erfahrung der Weimarer Zeit, auch von Gördler schon vorgeschlagen seinerzeit, da das eine überraschend große Stabilität unserer Regierung sicherte, schien es bisher, als wäre uns der Neubau unseres Staatswesens trotz aller Nöte sogar besser gelungen als den Franzosen. Vor der Gefahr eines richtungslosen, chaotischen Parteitreibens schienen wir trotz aller Mängel des Bonner Staatswesens doch leidlich gesichert. Plötzlich und in dieser Stärke doch ganz unerwartet, hat uns eine Art von politischem Erdbeben ins Bewusstsein gerufen, auf wie dünnen, schwankenden Fundamenten doch auch unser Bonner Staatswesen steht. Es scheint mir nichts als Blindheit für das Wirkliche, wenn man das nicht spürt. Ein sehr bekannter Hamburger Philosoph hat kürzlich die Spiegel-Affäre und was daraus folgte, eines der hoffnungsvollsten Ereignisse in der Geschichte der deutschen Demokratie genannt. Ein anderer Professor, der zugleich führender Politiker ist, hat von einem beglückenden Beweis deutscher Freiheitsgesinnung gesprochen. Müsste man dieses beides wörtlich nehmen, so wäre es in meinen Augen so ziemlich der Gipfel professoraler Weltfremdheit. Aber freilich ist nun das Bild der Wirklichkeit für die Zeitgenossen dadurch verwirrt, dass sich offenbar in der sogenannten Spiegel-Affäre zwei Erscheinungen miteinander vermischen. Erstens eine parlamentarische Vertrauenskrise, also eine Regierungskrise im herkömmlichen Sinn, die offensichtlich vordergründig und aktuell ist. Und zweitens eine tiefer sitzende Krise des Bonner Staatswesens. Eine Krise, die hintergründig mehr latent als aktuell erscheint. Sie wird gerade von denen, die während der Spiegelkrise am lautesten über Bedrohung unserer Freiheitsrechte geschrien haben, heute mit Eifer abgestritten. Aber gerade dies, dass man sie nicht sieht und nicht gelten lassen will und nicht sehen will, das ist für mich das Beunruhigende. Über das Erste, meine Damen und Herren, über die Regierungskrise als solche brauchte man sich nicht allzu sehr zu beunruhigen. Es gibt eine natürliche Abnutzung politischen Vertrauens, wie sie jede Regierungspartei erfährt, die schon länger am Staatsruder steht. Die CDU hat ja schon in den Wahlen von 1961 Nachlassen ihrer Popularität erlebt und sie hätte schon damals, wie jeder weiß, einen Personalwechsel vornehmen müssen, der nachgerade überfällig geworden war. Dass sie dies nicht fertiggebracht hat, ist ihr und uns jetzt zum Verhängnis geworden. Unter einem Kanzler, der noch das volle und ungeteilte allgemeine Vertrauen der Nation genoss und der im entscheidenden Augenblick auf der Höhe seiner innerpolitischen Führungsaufgabe stand, wäre, würde ich meinen, die ganze Spiegelaffäre weder für die Regierung noch für den Staat so gefährlich geworden. Obgleich sie auch dann als ein Symptom unserer inneren Zustände beängstigend genug geblieben wäre. Vor allem wäre dann die Regierungskoalition nicht als ein zum unglückseliges, lahmes, mühsam mit tausend Vorbehalten zusammengeleimtes Kompromiss zustande gekommen, das im Grunde ja heute noch ist. Lähmend für jede energische Regierungsaktion und jeden wahren Fortschritt der inneren Politik. Das weiß im Grunde jeder Deutsche. Und alles fürchtet sich schon, glaube ich, heute davor, dass nach dem Wechsel der obersten Spitze, der ja nun fest angekündigt ist, mangelnde Fühlung der Parteihäupter in Bonn mit der wahren Volksmeinung dazu führen könnten, dass abermals eine falsche Lösung der Personalfrage getroffen wird. Aber indem ich das ausspreche, meine Damen und Herren, gerate ich schon auf den schlüpfrigen Boden der aktuellen Tagespolitik, den ich ja gerade vermeiden wollte. Ich konnte es aber tun, weil ich da keine private Meinung, glaube ich, ausspreche, sondern nur die allgemeine Überzeugung, jedenfalls der meisten Staatsbürger, auch wenn sie nicht immer öffentlich geäußert wird. Und ich musste es tun, um eben das praktisch zu illustrieren, was das Grundthema dieses meines Referates ist, nämlich zu illustrieren die ungeheure Schwierigkeit auf dem Boden der modernen Massendemokratie, das allgemeine Vertrauen der Staatsbürger zu gewinnen und im Wechsel der Zeitströmungen zu behaupten. Ein Vertrauen, ohne das keine erfolgreiche Regierungspolitik möglich ist. Wie groß diese Schwierigkeit ist, eben das hat die Spiegel-Affäre in erschreckender Weise offenbart. Äußerer Glanz, Macht und Ruhm der großen Herrscher oder der großen Nationen, die ehemals den nationalen Staat umstrahlten und der Menge in die Augen stachen, sind längst und für immer dahin. Die Politik ist jedenfalls für uns Europäer ein äußerst nüchternes und mühsames Geschäft geworden. Der Staat beständig umdrängt von tausend Wünschen und Anforderungen der Industriegesellschaft, denen er doch niemals genug tun kann. Militärische Paraden, prunkvolle Vorführung der neuesten Maschinen zur Massenvernichtung gehören zwar zum Stil Sowjetrussland, der größten Militärmacht der Welt, und steigern doch das nationale Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein. In unserer Bundesrepublik würde so etwas niemand ertragen, weil uns das alles nur schreckliche Erinnerungen an die jüngste Vergangenheit wecken und noch schreckliche Aussichten auf die Zukunft eröffnen würde. Nationale Festtage, nationale Symbole, ja sogar ein wirklich allgemein echt populäres Nationallied haben wir nicht mehr. Die schier unbegrenzten Hoffnungen auf eine große und schöne und glückliche Zukunft deutschen Volkes und des Deutschen Reiches, die zur Zeit meiner Jugend, das heißt im alten Kaiserreich, die Deutschen froh und stolz machte, sind im Strudel zweier Weltkriege und zweier schauerlicher politischer Katastrophen völlig versunken. Die Hitlerzeit, das sagte ich schon, hat den deutschen Patriotismus erst maßlos übersteigert, dann schamlos missbraucht und damit gründlich diffamiert. Unsere Zukunft und die des ganzen Kontinents, des ganzen Weltteils, steht dunkel und höchst ungewiss vor uns. Es lebt viel mehr Furcht und Resignation als Hoffnung unter uns. Von Stolz auf die Vergangenheit ist bei der jüngeren Generation viel weniger die Rede als von Scham, Empörung und Kritik, echter Kritik und nörgelnder Kritik, sehr einseitige Kritik. Wo in der älteren Generation noch so etwas wie patriotischer Stolz oder doch vaterländisches Empfinden sich regt, fühlt es sich eingeschüchtert von allen Seiten. Auch von vielen meiner Fachgenossen, muss ich sagen, die sich geradezu darin überbieten, die deutsche Geschichte schwarz in schwarz zu malen. Was dann in der Tagespublizistik noch krass übersteuert oder doch plattgewalzt wird. Was hat nach alledem unser Staat, die Bundesrepublik, noch zu bieten, auf das ihre Bürger stolz, hoffnungsfroh und vertrauensvoll blicken können? Nun wohl, er ist der Hort unserer Freiheit. Er ist die Garantie unserer Menschenrechte. Aber es scheint mir, als ob wir dessen gar nicht mehr recht froh werden wollten, weil wir immer noch, wie hypnotisiert, auf die jüngste Vergangenheit, auf die Tyrannei der Hitlerzeit starren und immer in Angst geraten, immer in Angst schweben, so etwas könnte wiederkehren. Man redet schon lange von Kanzlerdiktatur und hat nach der Verhaftung von Spiegelredakteuren von Gestapo-Methoden geredet. Eine Redeweise, die ich nicht anders als hysterisch, ja gewissenlos nennen kann, gerade deshalb, weil ich die Gestapo am eigenen Leibe gründlich erlebt habe. Schlimmer noch, die große Masse redet immerfort von Freiheit und weiß überhaupt nicht, was wahre Freiheit ist, nämlich ganz etwas anderes als Sicherung bequemen Lebens, guten Einkommens und mit möglichst wenig Arbeit, sozialer Garantien jeder Art bis zu einem Mindestmaß von Verpflichtungen für die Gemeinschaft. Was die Bundesrepublik bisher eine durch Wahlen immer neu bezeugte Zustimmung der Regierten verschafft hat, war in erster Linie wohl das viel zitierte Wirtschaftswunder. Aber nachgerade hat man sich daran gewöhnt. Man kennt den erheblichen Anteil, den amerikanische Hilfe an den Wiederaufbau unserer Wirtschaft hatte, sieht auch in anderen Ländern ein Wirtschaftswunder sich vollziehen und wartet mit kritischer Spannung ab, ob und wie die Regierung mit den vielfältigen und schweren Problemen fertig werden wird, die sich in der jetzt eintretenden zweiten Phase unserer Wirtschaftsentwicklung vor uns erheben. Von Zufriedenheit ist, wie es scheint, auch bei den Arbeitenden trotz aller Lohnerhöhungen viel weniger die Rede als von Forderungen und neuer Kritik. Gerade auf diesen Gebieten gilt, dass Vertrauen erhalten sehr schwer ist. Unzufriedenheit und Misstrauen sehen außerordentlich leicht. Außenpolitisch hat sich die Regierung Adenauer dadurch einen guten Namen gemacht, dass es ihr gelang, für unseren Staat in der Welt draußen weithin Vertrauen zu erwecken und Misstrauen zu zerstören. Freilich nicht vollständig, freilich immer nur in der Rolle des Schützlings, der nicht selten als unbequem empfunden wird. Aber die Welt draußen ist in starke Bewegung geraten. Neue Probleme auch im Verhältnis zwischen Ost und West stellen sich ein. Der Zweifel wächst, ob nicht gerade auf diesem Gebiet ein neuer Kurs nötig wäre und mindert sich das Vertrauen auf Bonn. Vor allem an der unseligen Spaltung Gesamtdeutschland hat sich nicht nur nichts geändert, sondern sie ist seit dem 13. August 1961 noch unvergleichlich viel schlimmer geworden. Und die Furcht um das Schicksal Berlins hat sich noch gesteigert. Sogar das Vertrauen auf die Wehrpolitik der NATO ist nicht mehr unerschüttert. Man weiß von ernsten Spannungen zwischen den großen Westmächten, die ja gerade in diesen Tagen wieder sehr krass hervortreten, und man weiß auch von erheblichen Meinungsdifferenzen über die richtige Waffentechnik in der Verteidigung deutschen Bodens. Das Misstrauen gegen die waffentechnischen Methoden der NATO, gegen die Planungen unseres Wehrministeriums und gegen die praktischen Erfolgsmöglichkeiten der NATO-Strategie war ja wohl auch der Kern jenes berüchtigten Fallex-Artikels der die Polizeiaktion gegen Spiegel ausgelöst hat. So ist die ganze Grundlage öffentlichen Vertrauens in unserer Bundesrepublik und in ihre Regierung offenbar ins Schwanken geraten. Solange sich das in politischer Kritik äußert, die bessern will und die helfen will, besteht keine ernste Gefahr. Im Gegenteil, ohne solche Kritik könnte ein demokratisches Staatswesen nicht gedeihen, da es blinden Untertanen gehorsam zur Unterlage hat, sondern auf aktive Mitträgerschaft und Mitwirkung aller Glieder der politischen Gemeinschaft angewiesen ist, mag auch die Kritik nicht immer maßvoll sein, sondern nicht immer sachlich und besonnen sein, sondern leidenschaftlich und auch über das Ziel hinausschießen. Was aber die Spiegel-Affäre an den Tag brachte, war nach meiner Meinung noch etwas anderes. Es war vielfach ein hämisches Schwelgen in der Kritik als solcher, war ein grundsätzliches, rein negatives und zerstörerisches Misstrauen gegen Bonn schlechthin. Ein ähnlich blindes Wüten gegen eine angeblich totale Korruption, wie wir es in den Jahren vor 1933 erlebt haben, als Adolf Hitler gegen das System von Weimar wetterte, wo niemand so genau wusste, was er damit eigentlich meinte, aber mit lautem Appell nicht an den Verstand, sondern an die Gefühle. Nur, dass es diesmal nicht ein einzelner Demagog war, der den Sturm entfesselte, sondern so ziemlich die ganze deutsche Presse, die ihre Freiheit für bedroht erklärte, als Bonn es wagte, gegen eines ihrer mächtigsten und erfolgreichsten Organe mit polizeilichen Maßnahmen von gewiss nicht unbestrittener Korrektheit vorzugehen. Eben damit aber wird ein Problem der modernen Massendemokratie sichtbar, das so erst in der allerneuesten Zeit besteht. In allen großen Demokratien des Westens beobachtet man, dass die Programme der Parteien immer inhaltloser werden. Ihre Ideologien und deren sachlichen Gegensätze immer mehr verblassen. Zwischen dem Liberalismus englischer Prägung und dem Demokratismus französischen Ursprungs war der Gegensatz ursprünglich außerordentlich scharf. Daher mussten die Girondisten auf die Guillotine steigen. Im Laufe eines Jahrhunderts ist dieser Gegensatz fast völlig verwischt. Beide, Liberal und Demokraten, haben sich gleichsam denaturiert. Sozialismus und liberal-demokratische Ideenwelt, ursprünglich erbitterte Feinde, haben sich ebenfalls weitgehend einander angenähert, indem der Sozialismus liberal-demokratische Züge annahm, der Liberalismus soziale Reformaufgaben sehr ernst nahm. In Österreich regieren beide Parteien gemeinsam. In Italien öffnet sich, wie man sagt, die katholisch-liberale Partei nach links, das heißt, sie sucht sich mit den scharf antiklerikalen Sozialisten zu alliieren oder auszusöhnen. In den Vereinigten Staaten ist der Unterschied zwischen demokratisch und republikanisch bekanntlich ideologisch und kaum mehr definierbar und eine wahre Doktorfrage. Indem so die Gegensätze der Ideologien verblassen, treten stattdessen die sachlichen Probleme des politischen Alltags umso mehr in den Vordergrund. An sich würde ich sagen, eine durchaus gesunde Entwicklung. Aber die Parteipolemik verliert damit stark an Reiz. Und die Opposition im Staate verliert an zugkräftigen Parolen. Die Presse, aber der Rundfunk und das Fernsehen brauchen Attraktionen. Attraktionen, die große Masse der Leser, Hörer und Zuschauer will Sensationen erleben und ist an sachlicher Belehrung weniger interessiert. Man liest nicht mehr gerne Leitartikel, in denen komplizierte Sachfragen mit geistiger Anstrengung erörtert werden. Man sucht nach wirksamen Schlagzeilen und man besieht Bilder, die zwar meistens gar nichts besagen, aber doch irgendwie die Sinne beschäftigen. Was Wunder, dass unter solchen Umständen die politische Bedeutung der ernsthaften politischen Parteipresse bei der Masse zurücktritt, hinter den Bilder- und Nachrichtenmagazinen. Und dass diese ihre Käufer und Leser am liebsten dadurch zu gewinnen suchen, dass sie sensationelle sogenannte Enthüllungen, Demaskierungen bekannter Persönlichkeiten vornehmen, koste es, was es wolle, es lohnt schäftlich immer durch Millioneneinnahmen. Zu dieser Art von Pressorganen, die in Amerika schon eine längere Vorgeschichte haben, als bei uns, scheint mir auch der Spiegel zu gehören. Mein sehr hochgeschätzter Kollege Eschenborch, in dessen bekannter Broschüre die Affäre ich ziemlich weitgehend, freilich nicht durchweg, übereinstimme, hat allerdings auch in dem Spiegel eine politische Konzeption gefunden, wie er sagt, ohne sie allerdings näher bezeichnen zu können. Ich selber bin kein guter Kenner dieses Organs, dessen Lektüre mich meist ebenso langweilt wie abstößt. Aber ich habe noch keine andere Konzeption bisher darin entdecken können, als ein Herumstochern in Schwächen von Persönlichkeiten und Gruppen, ein sehr häufiges Spielen mit der Enthüllung militärischer und anderer Geheimnisse hart an der Grenze des Verrats, nichts von positivem Beitrag zur politischen Aufbauarbeit, auch nichts von ernsthafter Sacharbeit an den militärischen Problemen, die wirklich förderlich wäre. Welch unglaublich starken Einfluss dieses Organ als nur eines unter vielen ähnlichen auf unsere öffentliche Meinung gewonnen hat, das enthüllte der Entrüstungssturm nach der Verhaftung Augsteins mit verblüffender Deutlichkeit, trotz der immer wieder zu hörenden Versicherung, man wolle ja nicht den Landesverrat decken, sondern nur die Freiheit der Presse gegen polizeiliche Willkür schützen. Eine Freiheit übrigens, die Herr Augstein selbst im Gefängnis keineswegs beschnitten zu sein scheint. Ich frage jetzt, haben wir noch eine unabhängige Justiz, die sich vor der öffentlichen Meinung nichts fürchtet und nichts zu fürchten braucht? Ein paar Beispiele aus der Presse. Erstens, in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung lese ich, dass Bonner politische Kreise, die sind nicht näher bezeichnet, welcher Redakteur gemeint ist, weiß ich nicht, Bonner politische Kreise haben Sorge, das Bundesgericht könne sich bei seinem Urteil über Augstein von Prestigebedürfnissen bestimmen lassen. Zweitens, dieselbe Bonner politischen Kreise halten das Gutachten des Bundeswehrministeriums für belanglos, weil das Bundeswehrministerium ja Partei sei. Drittens, viele andere Presseorgane vermissen beim Vorgehen des Bundeskriminalbehörden das politische Fingerspitzengefühl. Ich muss sagen, ich freue mich schon auf die Zeit, wenn unsere deutschen Richter nach bekannten Mustern nicht mehr nach dem Gesetz urteilen, sondern nach dem Fingerspitzengefühl. Viertens, der Anwalt Herrn Augsteins hält es für rechtens, wenn das Bundesgericht sich jetzt schon zu den zu erwartenden Paragraphen der neuen Strafprozessordnung leiten lässt, wonach man einen Verdächtigen erst dann verhaften darf, wenn man seine Schuld bereits festgestellt hat, nicht vorher. Man muss ja dem armen Mann doch Zeit lassen, die Spuren seiner Tat zu verwischen. Fünftens, das Strafgesetz § 92 macht keinen Unterschied zwischen dem Verrat eines Staatsgeheimnisses an den Landesfeind und dem sehr viel lukrativeren Verrat an die Öffentlichkeit. Also erklärt die Presse, schleunigst muss das Strafgesetz abgeändert werden. Nun, das ist die Presse und das Bundesgericht. Wie steht es denn mit unseren Parteien? Unsere beiden großen Parteien, CDU und SPD, sind nach 1945 aus der Abwehrhaltung gegen den totalitären Zwangsstaat entstanden. Und zwar gegen den Totalstaat beider Typen, den faschistischen und den kommunistischen. Diese Aufgabe bleibt bestehen. Sie ist identisch mit der Verteidigung unserer Freiheit. Aber ihre Abwehr muss heute, das zeigt der Spiegelfall deutlich, noch gegen eine dritte Front gerichtet sein, gegen die Front des politischen Nihilismus. dass diese Gefahr von zu wenigen, gerade auch unter den Gebildeten, gesehen und verspürt wird. Das ist für mich das eigentlich Beklemmende unserer Situation. Es erregt mir einfach Furcht, wenn ich etwa von einem meiner Kollegen hören muss, er halte die Information der Öffentlichkeit über sonst streng behütete militärische Geheimnisse für völlig legitim, begründet in dem militärischen Informationsbedürfnis des deutschen Staatsbürgers. Danach hätte also wohl auch der deutsche Reichskanzler vor 1914 den Schlieffenplan und die Aufmarschpläne Moltkes im Reichstag unter der Presse diskutieren lassen müssen. Denn auch da handelt es sich zweifellos um Informationsinteressen des Publikums. Nicht minder erschreckt mich zu hören, dass Studenten, also Wehrpflichtige, Umzüge halten mit Plakaten: Wer schützt uns vor Strauß? Oder wir Deutsche muss es schreien, Augstein raus und Strauß hinein. Und nun, dass diese Demonstranten in Presse und Rundfunk und Fernsehen breitesten Beifall finden, ja als Verteidiger demokratischer Freiheitsgesinnung im In- und Ausland gerühmt werden. Genau diese Stimmungen waren es, die in Frankreich vor 1940 herrschten und sein Unglück verschuldet haben, als plötzlich ein Gegner auftrat, der junge Freiheitshelden dieser Art durchaus nicht duldete. Zur Demokratie gehört, solange das Paradies auf Erden noch nicht angebrochen ist, auch die Wehrhaftigkeit. Der alten, echten Demokratie der Schweiz ist das auch heute noch und gerade heute eine Selbstverständlichkeit. Man erwidere mir nicht. Die Demonstrationen "Wer schützt uns vor Strauß?" richteten sich nur gegen die Person des Wehrministers, nicht gegen die Wehrpflicht oder gegen die Bundeswehr. Der Spiegel hat es durch seine jahrelang fortgesetzten Angriffe gegen diese Persönlichkeit fertiggebracht, dass Franz Josef Strauß heute den Millionen von Männern, ich schätze mindestens 5 Millionen Männer, die das Blatt als wöchentliche Stärkungspille ihres demokratischen Selbstbewusstseins genießen, und zwar mit Hochgenuss genießen, als ein wahrer Gott sei bei uns erscheint. Hinter dieser Parole sammelt sich alles, was in blasiertem Dünkel sich über die gemeinen Tagespolitiker erhaben glaubt oder den Staat als bloße Versicherungsanstalt für gutes Leben betrachtet oder die allgemeine moralische Entrüstung über Atomwaffen benutzt, um damit allerhand private Interessen zu decken. Ich muss mich hier nun verwahren gegen das Missverständnis, als wollte ich den Fall Strauß als solchen noch einmal aufrühren. Der Fall ist für mich erledigt und ich zögere nicht, mein tiefstes Bedauern darüber auszusprechen, dass ein so hochbegabter und verdienstvoller Fachminister, allgemein anerkannt als der bedeutendste der europäischen Wehrminister, sich durch sein parlamentarisches Verhalten und gewisse Unbesonnenheiten so in Misskredit gebracht hat, dass er nicht mehr zu halten war. Es ist aber nun einmal so, dass gerade die christlich-demokratische Union in besonders hohem Maße das Zutrauen der Wählermasse zu der absoluten Integrität ihrer führenden politischen Persönlichkeiten braucht. Aber es gibt auch eine sittliche Verantwortung der Presse und der öffentlichen Meinung. Und es wäre meines Erachtens höchst unbillig, wenn ich die Frage unterdrückte, ob es zu verantworten war, dass man die Verfolgung des Spiegels vom ersten Tage an wie selbstverständlich und ohne jeden Beweis als bloßen persönlichen Racheakt des Ministers behandelte und diesen dadurch gewissermaßen in die Ecke drängte und eine Lage brachte, in der es doch wohl nicht so ganz einfach war, die richtige Haltung und den richtigen Ton zu finden. Nun, wie dem auch sei, ich will da aber keine Entschuldigungsrede halten. Verantwortung gibt es nicht nur bei den Regierenden, sondern mindestens in demselben Maße bei den Wortführern der öffentlichen Meinung. Nur mit einem sehr bedeutsamen Unterschied, dass die politischen Fehler und Versäumnisse und Ungeschicklichkeiten der Regierenden sofort zu schweren Rückschlägen führen. Politische Fehler, Versäumnisse der Presse nicht. Den Minister kann man ja zur Verantwortung ziehen. Presse- und Radioleute ebenso wenig wie etwa Industriekapitäne oder Gewerkschaftsführer. Mit der Folge, dass unsere öffentliche Meinung und unser öffentliches Leben in Wahrheit von politisch verantwortungslosen, anonymen Mächten in hohem Maße gesteuert werden, eine für mich recht unheimliche Tatsache. Man muss schon einmal die Frage stellen, ob es wirklich nichts anderes war als echte Sorge um die Freiheit der Presse und strikteste Formen korrektester Justiz, was ein solches Schrei der Ratswächter unserer demokratischen Verfassung hervorgerufen hat, ob nicht doch auch recht massive Machtinteressen dabei mit im Spiel waren. Ebenso ist zu fragen, was eine Freiheitsgesinnung wert ist, die eine so verantwortungslose Preisgabe wichtiger Staatsgeheimnisse an die Neugier der Menge auf die leichte Schulter nimmt, dafür aber jedes menschliche Versagen einzelner Politiker, jedes bloße Ansehen von Korruption im öffentlichen Leben bloß anscheinend und sei er noch so unbedeutend zum willkommenen Anlass nimmt, um mit den Lautsprechern im Fortissimo die Menge zu überreden, in Bonner Staat sei alles faul. Es sei nichts weiter als ein alter Bruchladen, wie es in der Jugend heute schon vielfach zu hören ist. Aber genug der Fragen und der Anklagen. Mir geht es wahrlich um nichts weniger als um ein Schabengericht, sondern um die bange Frage, wie soll es nun weitergehen? Wie soll das so schwer angeschlagene Vertrauen zu unserer Bundesrepublik wiederhergestellt werden? Meine Damen und Herren, wenn ich darüber nachsinne, so wird mir bewusst, in welch unglaublich hohem Maße doch gerade heute in der modernen Massendemokratie das öffentliche Vertrauen sich auf Persönlichkeiten, auf Führer konzentriert. Die Sachprobleme moderner Politik sind längst viel zu kompliziert geworden, um der Masse der Wähler auch nur verständlich zu sein. Die großen Ideologien von ehedem, nationale Einheit und Größe, Freiheit, soziale Neuordnung, längst verblasst und verbraucht. Aber man sieht nach Männern, die vertrauenswürdig erscheinen. Churchill oder Attlee, Macmillan oder Gateskell, Khrushchev oder sonst einer. Kennedy oder Nixon, also Stalin oder Khrushchev. Nun, das sind die einzigen Alternativen, die noch wirklich allgemeines Interesse wecken. Alles vereinfacht sich auf diese simplen Vertrauensparolen. Natürlich, Vertrauen wird nur da behauptet, wo es durch den Erfolg bestätigt wird. Aber ein Staatsmann, der die freilich sehr seltene Gabe besitzt, echte Staatsräson, ruhige Vernunft und politische Klugheit, mit dem Appell an die Massen, mit überzeugender Rednergabe zu vereinigen, der besitzt auch Möglichkeiten, so großes Vertrauen auf sich ganz persönlich zu versammeln, wie sie vielleicht noch keiner früheren Generation gegeben war.
Der Historiker Gerhard Ritter wurde 1888 geboren. Er war Professor an den Universitäten Heidelberg ab 1918, Hamburg ab 1923 und Freiburg im Breisgau von 1925 bis 1956. Ritter starb 1967 in Freiburg. Der Pfarrerssohn Ritter war Kriegsteilnehmer im Ersten Weltkrieg. Politisch gesehen stand er den Nationalkonservativen nahe. Im Dritten Reich wandte er sich der bekennenden Kirche zu. Er gehörte der konservativen Opposition an und wurde nach dem geplanten Staatsstreich vom 20. Juli 1944, in den er eingeweiht war, verhaftet. Unter seinen Publikationen finden sich mehrere biografische Werke. Luther erschien 1915, Stein, eine politische Biografie 1931, Friedrich der Große 1936 sowie Karl Friedrich Gördeler und die deutsche Widerstandsbewegung 1954, die dritte Auflage 1956. Dazu kommen die Arbeiten Machtstaat und Utopie 1940, umgearbeitet in fünfter Auflage unter dem Titel Die Dämonie der Macht 1946, Die Weltwirkung der Reformation 1941, Vom sittlichen Problem der Macht 1948, die zweite Auflage von 1961, Die Neugestaltung Deutschlands und Europas im 16. Jahrhundert von 1950, Lebendige Vergangenheit 1958 sowie Staatskunst und Kriegshandwerk, das Problem des Militarismus in Deutschland in vier Bänden 1954 bis 68. Eine Kontroverse entbrannte um die Person Ritters, als 2008 der nach ihm benannte Freiburger Gerhard-Ritter-Preis umbenannt wurde. Sein ehemaliger Schüler, der frühere bayerische Kultusminister Hans Mayer, hat dazu mit folgenden Worten Stellung genommen. Gewiss, Ritter hatte einen längeren Weg zu Parlamentarismus, Parteiendemokratie, Grundrechten zurückzulegen als mein anderer großer historischer Lehrer, der süddeutsche Katholik und Demokrat Franz Schnabel. Ritter war noch durch das Kaiserreich geprägt worden, in seinem Denken blieb er lange Zeit ein Nationalkonservativer. Aber Ritter war lernfähig, nie verhärtet, immer bereit, eigene Urteile zu revidieren und Vorurteile zu überwinden. Wie er sich als Lutheraner nach dem Krieg, oft unter Gewissensqualen, einen Weg zu Naturrecht und Menschenrechten bahnte, wie er den deutschen Militarismus einer gründlichen historischen Kritik unterzog, wie er mit der ersten großen Biografie über Karl Friedrich Gördeler fast unwillentlich und gegen die eigene historische Theorie die zeitgeschichtliche Forschung mitbegründete, das alles ist für mich bewegend und vorbildhaft. Vor allem aber Gerhard Ritter hat im Kampf gegen den Nationalsozialismus das Äußerste gewagt. Im Kirchenkampf ergriff er Partei für die Freiheit der Kirche. Seine Unterschrift steht unter der Barmer Theologischen Erklärung von 1934. Als Mitglied der Freiburger Kreise hatte er Verbindung mit Gördeler und Bonhoeffer. Nach dem 20. Juli 1944 wurde er verhaftet und entging in Berlin-Moabit nur mit Mühe dem Tod. Mit Recht hat der Freiburger Zeitgeschichtler Ulrich Herbert über Ritter gesagt, er sei, nach einem Zitat aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 6. Mai 2008, der einzige deutsche Historiker, der tatsächlich aktiv im Widerstand gegen die Nationalsozialisten gestanden hat. Der eben gehörte Vortrag ist auch als Quelle Material zu dieser Diskussion um Gerhard Ritter zu sehen. Eine umfangreiche Biografie Ritters wurde von Christoph Cornelissen 2001 unter folgendem Titel veröffentlicht. Gerhard Ritter, Geschichtswissenschaft und Politik im 20. Jahrhundert.